Meine Botschaft heute habe ich überschrieben, nutze deine Ressourcen. Wir machen weiter mit den Petrusbriefen. Das heißt, jetzt beginnen wir heute den zweiten Petrusbrief. Und da möchte ich die ersten 11 Verse dran nehmen. 2. Petrusbrief ab Vers 1 in Kapitel 1. Simon, Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wenn dagegen diese Dinge fehlen, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Also, es ist schon ein Brief, vor allen Dingen ein Briefanfang, in dem enorm viel drin steckt, was aber auch nicht so ganz leicht ist, alles nachzuvollziehen. Jedenfalls hatte ich schon auch ein bisschen Mühe damit, so die ganzen Begriffe richtig einzuordnen hier. Dieser zweite Petrusbrief wurde ja in der Frühzeit der Gemeinde Jesu an eine Schar von Christen geschrieben, die im ganzen kleinasiatischen Raum zerstreut waren. Das geht ja aus dem ersten Petrusbrief, aus dem ersten Vers hervor, wo Petrus das ja auch sagt, an die Fremdlinge in der Zerstreuung hat er geschrieben. Fremdlinge in der Zerstreuung, das waren eben solche, die Juden, die zerstreut waren in die verschiedenen Länder dort im kleinasiatischen Raum. Und sie waren dort in diesen Ländern Fremdlinge. Er sah Menschen gerichtet, die von Nöten und Problemen überhäuft waren. Und es wird deutlich, wie der Apostel darum bemüht ist, diese Christen zu trösten, zu ermutigen und zu stärken. Und letztlich waren ihre Grundprobleme ja dieselben wie die unseren. Zeit und Kultur hat sich gewandelt, ja. Aber die Welt war und ist immer noch ein Ort voller Widersprüche und Nöte. Die Christen damals hatten das Evangelium dahingehend missverstanden, dass durch den Glauben alle Probleme verschwinden würden. Aber das hat sich nicht so bestätigt. Sie nahmen sogar noch zu, die Probleme. Von außen erfuhren sie die Gegnerschaft der Heiden. Sie wurden verfolgt, vor die Gerichte gestellt. Ja, selbst bei der Beschaffung von Nahrung und Kleidung erlebten sie Schwierigkeiten. Und zu all diesen äußeren Problemen kam dann auch noch innere dazu. Es entstand Zwiespalt in den eigenen Reihen, denn es hatten sich falsche Lehrer eingeschlichen und rührten Fragen und Streitigkeiten auf. Darüber werden wir dann später noch mehr hören in den weiteren Kapiteln. Sie stellten die Zuverlässigkeit der göttlichen Verheißungen in Frage. Und durch alles das waren die Gemeinden verunsichert. Und so bestand die Gefahr, dass diese jungen Gemeinden erschüttert wurden in ihrem Glauben. Und das ist der Hintergrund, den wir im Gedächtnis behalten müssen. Es ist ein Brief geschrieben an Menschen, die sowohl von äußeren als auch von inneren Problemen angefochten waren. Mein erster Punkt hier, ein kostbarer Glaube, Grundlage unserer Gerechtigkeit. Also wenn Petrus hier in Vers 1 vom Glauben spricht, dann meint er jetzt nicht in erster Linie eigentlich die Art und Weise, wie wir glauben, das Vertrauen, dass wir auf eine bestimmte Aussage setzen, auf eine bestimmte Sache, sondern dann meint er mehr den Glaubensinhalt, die Glaubenslehre. Und dieser Glaubensinhalt, den er als Knecht und Apostel Jesu Christi empfangen hat, der ist dasselbe wie der, den die Empfänger des Briefes hatten. Es ist ein kostbarer Glaube, nicht zuletzt, weil er unser Vertrauen, also unseren praktischen Glauben auf die Gerechtigkeit unseres Herrn und Retters Jesus Christus setzt und lenkt. Wir vertrauen ja nicht mehr unserer eigenen Gerechtigkeit, die sich auf unsere Werke gründet, sondern auf die geschenkte Gerechtigkeit Christi. Ein kostbarer Glaube ist es auch, weil er uns vom Glauben Stress befreit. Befreit von dem Versuch, eine eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Wir sind schon beschenkt mit einer vollkommenen Gerechtigkeit. In göttlicher Vollkommenheit. Besser geht's nicht. Und das gilt für alle Christen, gleich welche Denomination man angehört, welches Geschlecht oder welches Alter man hat, welche Rasse und Staatsangehörigkeit. Es gibt bei Gott kein Ansehen der Person. Und auch bei den Gläubigen darf es das nicht geben. Weiterhin heißt es dann, dass der Glaubensinhalt zu allen Zeiten bis in unsere Tage gleich geblieben ist. Wir haben heute kein anderes Evangelium, keinen anderen Glauben, als die Apostel hatten. Man könnte ja denken, dass veränderte Umstände ja irgendwie auch da eine Veränderung auch der Botschaft notwendig gemacht hätten. Und es ist ja eigentlich für den natürlichen Menschen schwer nachvollziehbar, dass eine seit beinahe 2000 Jahren gepredigte Botschaft für die heutige Zeit immer noch passend sein soll. Und doch ist es so, wie es Spurgeon gesagt hat, es gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Petrus sagt also, ihr habt den gleichen kostbaren Glauben wie ich und die übrigen Apostel. Mancher meint ja, wenn er so glauben könnte wie ein Petrus oder ein Paulus oder wie ein Johannes, ja dann, aha. Zu mir hat mal ein Mann gesagt, wenn ich so glauben könnte wie Sie, nur sein Problem war es gar nicht, dass er nicht glauben konnte, der glaubte nämlich sehr wohl. Alle Menschen glauben, ja, es ist nur die Frage, woran er glaubte. Die Grundlage seines Glaubens war eine andere. Früher, als ich noch Atheist war, da habe ich mir etwas darauf zugute gehalten, dass ich an nichts glaube. Das war ein großer Irrtum. Natürlich glaubte ich auch, der Gegenstand meines Glaubens war die Wissenschaft. Übrigens, ihr alle hier im Raum, alle, die hier auf einem Stuhl sitzt, ihr habt zumindest den Glauben oder das Vertrauen gezeigt, dass dieser Stuhl euer Gewicht hält. Sonst hättet ihr euch nämlich nicht draufgesetzt, oder? Ja, also ihr merkt schon, wir müssen ständig im Leben irgendwelchen Dingen vertrauen. Ich würde doch niemals im Auto fahren, wenn ich nicht das Vertrauen hätte, dass die Bremse funktioniert, oder? Also wir leben doch ständig in so einem Glauben und Vertrauen irgendwo an bestimmte Dinge. Anders wäre es gar nicht möglich. Nun, für uns ist wichtig, dass wir über den Inhalt unseres Glaubens Klarheit haben. Und dieser Inhalt, der hat sich nicht verändert. Auch die Auswirkungen dieses Glaubens sind immer noch dieselben. Die Gerechtigkeit des Petrus war nicht besser als meine Gerechtigkeit oder deine Gerechtigkeit. Vollkommen ist vollkommen. Da gibt es kein mehr oder weniger. Die Gesamtaussage dieses Textes, also könne man so formulieren, Ihr müsst wissen, was ihr in Christus habt. Und da müsst ihr dieses wertvolle Gut zur Entfaltung bringen. Oder anders gesagt, ihr müsst zunächst eure Ressourcen kennen und dann aber aus ihnen schöpfen. Der Rest ist lediglich eine Ausarbeitung dieser beiden Aussagen. Was sagt Petrus? Vers 1. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus, den gleichen kostbaren Glauben. Also er sagt zunächst einmal, es gibt nur einen Glauben. Und so wird es ja in Epheser 4, 5 auch betont. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Der Apostel schreibt an die Christen, von denen ja viele aus dem Heidentum stammen, aber er betont, der Glaube, den ihr empfangen habt, ist der gleiche. Derselbe kostbare Glaube wie der, den ich und meine Mitapostel und die übrigen Juden erhalten haben. Und das ist wichtig, weil das sollte sie eben auch resistent machen gegen die Irrlehrer, die ja kommen und sagen, ja, andere Glaubensinhalte bringen. Du musst das glauben und das ist nicht richtig. Und wir haben hier die Wahrheit und so. Ja? Nein, dieser Glaube hat sich nicht verändert. Es ist immer noch der gleiche, den die Apostel am Anfang hatten, den haben wir auch. Und was ist der Inhalt dieses Evangeliums? Petrus gibt eine einfache, klare Antwort, die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus. Ja, also bevor man da überhaupt auf irgendwelche Details kommt, aufzuzählen, die ja fast unendlich sind, müssen wir bei Jesus anfangen. Er ist der eigentliche Inhalt des Evangeliums. Ja. Man kann diese Frage eigentlich gar nicht beantworten, ohne auf die zentrale Stellung Jesu hinzuweisen. Ohne Jesus gibt es kein Evangelium. Er ist das Zentrum. Es ist die Person Jesu Christi selbst. Und alles Weitere, dass er die Sühnung für unsere Sünden ist, damit zu unserem Retter geworden ist, dass wir durch Glauben gerechtfertigt sind und so weiter, das ist ohne seine Person überhaupt nicht denkbar. Lass uns noch einen anderen Aspekt betrachten. Petrus spricht auch von einem kostbaren Glauben. Dieses Wort kostbar ist ein von ihm bevorzugter Ausdruck. Der kommt in den beiden Briefen insgesamt 8-mal vor. Was besagt dieses Wort eigentlich schon klar? Nicht kostbar, merkt man ja schon im Wort selber. Kostbar hat was mit Kosten zu tun, also auch mit Wert. Mit kostbar will der Apostel etwas Wertvolles bezeichnen. Etwas, was natürlich auch einen hohen Preis kostet. Übrigens, der Preis für gewisse Dinge hängt meistens von dem ab, was Menschen bereit sind, dafür zu bezahlen oder zu geben, oder? Der Preis ist nicht so eindeutig in der Sache selbst begründet. Ein Gemälde. Das Gemälde, wenn du anschaust, das sagt dir gar nichts, was es wert ist, ja? Kann einer vielleicht sagen, naja, das ist bestimmt schon 100 Mark, 100 Euro wert oder so. Ein anderer sagt, nee, das ist mindestens 1 Million wert. Ja, wer hat denn da recht? Ja, wenn es jemand gibt, der das Gemälde für 1 Million kauft, ja, dann ist es 1 Million wert. Ja? Das, was jemand bezahlt. Und was sind wir wert? Wir sind das wert, was jemand für uns bezahlt hat. Und was hat der Herr Jesus Christus bezahlt? Er als Gottes Sohn mit seinem eigenen Leben hat er es bezahlt, dich und mich zu erkaufen. Und das ist unser Wert, das macht unseren Wert aus. Nicht alles andere, was euch die Psychologen sagen, vergiss es. Es sei denn, jemand hat es kapiert, so wie ich. Also, diese Lehre von Christus, unsere Gerechtigkeit, die ist diese kostbare Lehre. Das, was sie wirklich kostbar macht, ja, ist einfach das, wovon sie spricht und was sie uns letztlich auch dann vermittelt. Aber es wird nicht kostbar, indem man sie einfach nur für wahr hält. Für wahr halten ist ein bisschen wenig, ist ja notwendig, ist ja Voraussetzung, aber es ist ein bisschen wenig. Es muss ja geglaubt werden, es muss persönlich in Anspruch genommen werden, indem man darauf sein ganzes Vertrauen setzt. Das ist ja die, alle grundlegenden christlichen Lehren kann man für wahr halten und doch kein Christ sein, oder? Das haben wir ja vielfach. Also das allein reicht nicht. Das muss mein Leben damit verbunden werden und ich muss sagen, das ist für mich wahr, das ist meine Wahrheit und da stehe ich mit meinem Leben dazu. Also ein kostbarer Glaube, Christus, meine Gerechtigkeit. Jetzt zum zweiten Punkt, kostbare Verheißungen, Grundlage unseres göttlichen Wandels. Da lese ich die Verse 3 und 4 noch einmal. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Da steckt wieder eine Menge drin. Was ist mit dem Wort Verheißungen gemeint? Also wir verwenden das ja vielfach. Aber hier hat das in der Art Bedeutung, wie wir es im Deutschen auf jeden Fall verstehen, passt das nicht so richtig. Ja? Hier ist von Dingen die Rede, die schon vorhanden sind, die eigentlich faktisch schon da sind in unserem Leben. Ich bin gerecht, ob ich das sehe oder nicht sehe, ob ihr das seht oder nicht seht, das ist davon nicht abhängig. Das ist einfach eine geistliche Tatsache. Und so weiter. Und diese Dinge sind faktisch vorhanden, aber sie sind vielleicht nur wenig oder kaum wirklich sichtbar. Also was hat dann hier das Wort Verheißung? Was meint es? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Es ist auf jeden Fall hier dieses Wort nicht ganz identisch mit dem, was wir darunter verstehen, denn wir verstehen darunter, dass uns etwas zugesagt wird, etwas Schönes, was zwar noch nicht vorhanden ist, aber was irgendwann mal kommen wird oder geschehen wird. Nicht, das wäre so unser Verständnis von Verheißung. Aber hier wird etwas zugesagt, ja auch, verheißen, was eigentlich schon vorhanden ist. Also kann es sich nur auf das beziehen, was aus dem Vorhandenen werden soll in unserem Leben. Und darum geht es hier nämlich auch. Das heißt, in dem Maße, wie das geschieht, diese geistliche Realität in meinem irdsichtbaren Leben eben auch mehr und mehr zur Auswirkung kommt, in dem Maße, wie das geschieht, werden wir göttlicher Natur teilhaftig werden. Das ist die Verheißung. Dann werden wir göttlicher Natur teilhaftig werden. Die göttliche Natur ist schon da, aber sie wird sichtbar. Das ist ähnlich auch, ja, Frucht des Geistes, nur damit es noch vielleicht noch einmal deutlicher wird, klarer wird, Frucht des Geistes ist durch die Wiedergeburt ja schon bereits vorhanden. Wir haben sie schon, oder? Wir brauchen nicht darum beten, brauchst nicht um Liebe beten und um all die Dinge, die Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das sind Dinge, die sind schon da in deinem Leben, wenn du Christ bist. Aber im praktischen Leben sind sie oft wenig wirksam, ja, oder zu wenig wirksam, ja. Und genau darum geht es hier. Etwas wird verheißen, was werden kann aus dem, was schon ist. Werde, was du bist, ist eigentlich die Kurzformel für Heiligung. So habe ich es jedenfalls immer genannt. alle geistlichen Realitäten, ob dass wir wiedergeboren sind, dass wir in Christus sind, dass Gott innewohnt in uns ist und vieles mehr, all das soll unser irdisches Leben prägen, umformen. Das geschieht natürlich nur teilweise, es wird nie im Vollsinn in diesem Leben geschehen. Im Vollsinn wird es erst erfahrbar werden, wenn wir beim Herrn sind. Und wenn wir bei der Auferstehung oder Entrückung einen verherrlichten Leib bekommen. Denn das, was jetzt es verhindert, das ist eben dieser alte Leib, diese Hütte, in der wir immer noch drin sind. Und die macht uns zu schaffen. Okay, Vers 4 heißt es, nachdem wir dem Verderben entflohen sind, das Wort Verderben hier, vermittelt den Gedanken, also hier zumindest im Griechischen, vermittelt den Gedanken an etwas Verwesendes oder Verfaulendes. Dem Verderben, das hat also mit Vergänglichkeit zu tun. Ja. Und entflohen beschreibt eine erfolgreiche Flucht vor einer Gefahr. Denn das Verderben, die Vergänglichkeit herrscht in dieser Welt. Bei der Errettung entflieht der Gläubige dieser Macht, die die Welt aufgrund seiner sündigen Natur noch über ihn ausüben kann. Und jetzt sind wir nicht mehr ausgeliefert, denn jetzt haben wir zwei Naturen, also auch zwei Wesensarten in uns, kann man auch sagen. Die alte Natur, die wir beide die unser alter Mensch hinterlassen hat, und die neue Natur, die wir bei der Wiedergeburt empfangen haben. Jetzt liegt es an uns, welcher Natur wir Macht einräumen. Jetzt geht es darum, dass wir lernen, der alten Natur, dem Fleisch abzusagen und uns von der neuen Natur bestimmen zu lassen. Wenn und wo diese Natur ihr Leben entfalten kann, wird sie in mir das Wesen Christi ausprägen. Aber wohlgemerkt, beides kann nicht gleichzeitig in mir wirksam sein. Entweder ist meine alte oder meine neue Natur wirksam. Es ist wie beim Auto. Ich kann nicht gleichzeitig vorwärts und rückwärts fahren, oder? Entweder das eine oder das andere. Und erst muss ich in meiner Rückwärtsfahrt zum Halten kommen. Dann muss ich über den Leerlauf in den Gang rein tun. Und dann kann es wieder vorwärts gehen. Ja? Und der Rückwärtsgang meines fleischlichen Lebens muss erst am Kreuz zunichte werden, bevor es dann wieder vorwärts gehen kann. Und da ist eine Entscheidung nötig. Eine Entscheidung, die uns einiges abfordert. Aber eine notwendige Entscheidung. Römer 6, 13 werden wir zu dieser Entscheidung aufgerufen. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Also es geht um Hingabe. Es geht darum, dass wir uns diesem Gott zur Verfügung stellen, damit er uns gebrauchen kann als Werkzeuge in dieser Welt. Werkzeuge der Gerechtigkeit. Wir können aber, wie gesagt, uns auch der Sünde hingeben. Und dann wird sie das Kommando haben und wird uns zu Werkzeugen machen. Aber eben zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit. Und diese Entscheidung, die haben wir. Das ist uns abverlangt. Ja, nun kommt in Vers 3 aber noch etwas anderes, sehr Wichtiges auch. Da weist uns Petrus darauf hin, dass uns alles, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht nötig ist, bereits geschenkt wurde. Alles ist vorhanden, was wir zur Erreichung des uns gesteckten Zieles nötig ist. Ganz nebenbei, wenn eine Konferenz den Namen Mehrkonferenz bekommt, kennt ihr vielleicht, ja, in Augsburg, Mehrkonferenz, dann ist das ein Hinweis darauf, dass die Organisatoren die Wahrheit dieses Verses jedenfalls nicht verstanden haben. Und jeder, der dieses Mehr in Konferenzen sucht, oder was weiß ich wo, in irgendwelchen Heilungsveranstaltungen oder sonst was, dem sei es noch einmal gesagt, Alles ist uns gegeben, um nach dem Wohlgefallen Gottes zu leben. Alles. Ja, wirklich alles. Es fehlt nichts. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, ganz wichtig. Gerade in der heutigen Zeit, wo uns von der charismatischen Bewegung und von anderen Bewegungen her überall etwas vorgemacht wird, das brauchst du, ja, und das fehlt dir. Nein, da dürfen wir völlig gelassen bleiben und sagen, nein, ich habe alles, ja. Ich habe alles, ich habe den ganzen Reichtum. Das Problem liegt nicht daran, dass Gott mir etwas vorenthalten hätte oder so. Ja? Nein. Es wurde uns geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Und das ist eine, das soll auch wappnen, diese Empfänger des Briefes, soll das auch wappnen gegen Irrlehre, nicht? Genau wie wir das heute auch brauchen, so eine klares Wissen und klares Festhalten an so einer Wahrheit. Alles gegeben. Wir stehen uns also gewaltige Ressourcen zur Verfügung. Es gibt ein Buch mit dem Titel Deutschlands ungenutzte Ressourcen. Der Autor heißt Harald Christ. Also er heißt so, ob er Christ ist, weiß ich nicht. Da geht es darum, dass in Deutschland Bildung immer noch sehr stark vom Geldbeutel der Eltern abhängt und dadurch eben sehr viele gute Ressourcen verloren gehen. Ungenutzte Ressourcen ist ein weltweites Problem. Viele Entwicklungsländer sind reich an Rohstoffen wie Gold, Diamanten, Erdöl, verschiedenste Edelmetalle. Und trotzdem sind sie arm, die Leute leiden Hunger und denen geht's schlecht. Dieses Phänomen wird in der Fachwelt Ressourcenfluch genannt. Dass man in Armut lebt, obwohl man eigentlich einen ganzen Reichtum hat. Armut, Korruption, Konflikte sind die Folge. Ich will damit jetzt nicht nahelegen, dass wir uns einen Fluch zuziehen, wenn wir die Ressourcen, die uns in Christus zur Verfügung stehen, nicht zur Geltung bringen. Aber Verlust wird es auf jeden Fall bedeuten. Verlust an geistlicher Frucht, die möglich gewesen wäre, aber eben ausgeblieben ist. Und dieser Vergleich spiegelt in etwa wieder, was Petrus uns sagen will. So mit meinen Worten. Darum, weil uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt wurde, wegen dieser überaus großen und kostbaren Verheißung und weil die Kraft Gottes in euch ist, darum bitte ich euch nun, in eurem Glauben allen Eifer daran zu setzen, dass der neue Mensch an euch immer mehr sichtbar wird und so Christus Gestalt annimmt. Alles, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht gehört, wurde dem wiedergeborenen Menschen geschenkt. Und daher setzt Petrus jetzt, geht er weiter, und ich auch mit dem dritten Punkt, deshalb setzt allen Eifer daran. Er schreibt, oder in Vers 1, so setzt eben deshalb allen Eifer daran, nicht in Vers 1, sondern Vers 5. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In anderen Übersetzungen ist hier von Fleiß die Rede. Ist egal. Gemeint ist letztlich eine innere Haltung, die auf Aktivität drängt. Fleiß oder Eifer. Was ist gemeint aber mit dem Wort Tugend? Und das Wort hat im Laufe der Zeit seinen Sinngehalt verändert. Wir meinen heute damit die charakterlichen Vorzüge eines Menschen. Das kann aber hier nicht gemeint sein, weil alle anderen genannten Merkmale ja solche Tugenden auch sind. Dann wäre das sehr komisch, wenn vorher das quasi wie ein Überbegriff verwendet wird. Ja. Das griechische Wort, das mit Tugend übersetzt wird, beinhaltet moralische Kraft, moralische Energie. Heißt so viel wie Aktivität oder Seelenstärke. In Vers 3 ist dieses Wort auf Gott bezogen. Und da meint es Gottes Kraft. dieses Wort Tugend. Also dass man das richtig versteht, ja, nicht so in dem Sinn, wie wir eigentlich, was wir unter Tugend verstehen. Ist unser Glaubensleben, unser diesbezüglicher Einsatz nicht oft saft- und kraftlos, im Gegensatz zu den Aktivitäten, die die Welt entwickelt, steckt in unserem Glaubenskonzept nicht so eine merkwürdige Tendenz zur Passivität? Über viele Christen breitet sich eine Decke von Lethargie und Gleichgültigkeit aus. Petrus sagt, nein, lasst euren Glauben tatkräftig, kraftvoll, lebendig sein. Sitzt nicht herum in geistlicher Lethargie und Erschlaffung. Wartet nicht einfach darauf, dass etwas passiert, sondern seid auf dem Posten und handelt. Ergreift die Gelegenheit, setzt den Glauben in die Praxis um. Darum geht's ihm. Und als nächstes kommt das Wort hier Erkenntnis. Aber die Erkenntnis. Warum Erkenntnis? Weil die Aufforderung zur Aktivität auch dazu führen kann, dass wir uns in blinden Eifer und in falsche Aktivität stürzen. Es ist notwendig, die Energie und Aktivität durch Einsicht, Verständnis und auch Erkenntnis zu mäßigen und zu beherrschen. Petrus wusste, wovon er redete, denn er selber war ja von Natur aus ein sehr impulsiver Mann. In den Evangelien haben wir einige Beispiele davon. Es unterliefen ihm da eben auch manche Fehler, die er hinterher bitter bereute. Im Reich Gottes geht es nie um blinden Aktivismus. Vielmehr sollte unser Tun und Reden immer von Einsicht und Erkenntnis getragen sein. Selbstbeherrschung. In der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. Hier geht es um unsere innere Wesensart. Selbstbeherrschung ist nötig, um den Kampf des Glaubens bestehen zu können. Selbstbeherrschung brauchen wir, um unsere fleischlichen Regungen zu zügeln. Denn obwohl wir eine neue Natur haben, regt sich in uns auch immer noch die alte Natur, das Wesen des alten Menschen, das Fleisch mit seinen Trieben und Wünschen. Das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch auf. Also rechnen wir damit. Standhaftes Ausharren. In der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren. Da sich unser Fleisch nicht bekehrt, bleiben wir zeitlebens in diesem Kampf verstrickt. Wir haben, solange wir leben, gegen Versuchung und Anfechtung zu kämpfen. Und dazu brauchen wir Geduld. Denn nur wer in der Trübsal geduldig ausharrt, der wird sich bewähren. So wird es ja in Römer 5 gesagt, nicht? Geduld oder Ausharren wirkt Bewährung. Die Bewährung aber wirkt Hoffnung. Wie rasch werden wir doch müde und entmutigt und möchten den Kampf aufgeben. Aber Gottes Wille ist, dass wir ausharren. Auch das Warten auf die Frucht erfordert von uns Geduld. Gerade wenn wir einem Menschen schon über längere Zeit immer wieder mal das Evangelium bezeugt haben oder für ihn gebetet haben, dann möchten wir doch mal Frucht sehen. Das heißt aber in Galater 6,9, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Gottesfurcht, im standhaften Ausharren, aber die Gottesfurcht. Es geht ja in unserer Beziehung um unsere Beziehung zu Gott und dann eben auch um unsere menschlichen Beziehungen. Und dabei muss natürlich die Gottesbeziehung immer Vorrang haben, indem wir uns vor Augen halten, dass es alles nur zur Ehre Gottes geschehen soll. Ohne Gottesfurcht bleibt unser ganzes Tun fragwürdig. Unser Gott und Herr muss in allem, was wir tun, im Zentrum sein. Von der Gottesfurcht her bekommen wir dann einen wesentlichen Impuls dazu, auch den Menschen zu dienen. Und die Gottesfurcht nimmt übrigens auch die Menschenfurcht. Dann die Bruderliebe. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. Die Gottesfurcht oder Gottesliebe schließt ein, dass wir auch die Brüder lieben. 1. Johannes 4,20 wird uns gesagt, niemand kann behaupten, dass er Gott liebe, wenn er die Brüder nicht liebt. Die Schwester mit eingeschlossen, ja, nicht liebt. Wer das nämlich behauptet, der ist ein Lügner, wird da gesagt. Ja. Denn es ist doch eigentlich leichter, die Brüder zu lieben, als Gott zu lieben, den man nicht sieht. Diese verschiedenen Eigenschaften sind also wie Bestandteile einer Medizin. Die müssen in der rechten Dosierung enthalten sein, gehören aber alle zusammen und entfalten ihre Wirkung nur gemeinsam. Bei einer Chemotherapie, da wurden die zwei richtigen Medikamente verabreicht. Aber die Dosierung wurde versehentlich vertauscht. Dadurch war das eine Medikament überdosiert und das andere war unterdosiert. Der Patient starb durch Medikamentenvergiftung. Also es kann vieles richtig sein und am Ende doch falsch. Vers 8, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Nicht träge noch fruchtleer. Wir möchten gerne Frucht haben, aber am liebsten wäre es uns, es ginge uns so wie im Schlaraffenland, nicht, dass uns die Frucht gewissermaßen zufallen würde, ohne dass wir was dafür tun müssten. Aber Gott hat den Samen für ein ihm wohlgefälliges Leben in uns hineingelegt. Er gibt uns auch alles, was wir nötig haben, was wir brauchen, damit es diese Same auch aufgehen kann. Aber von uns verlangt er, dass wir bereit sind, diese Frucht in unserem Leben heranwachsen und reifen zu lassen. Denn wenn diese Dinge, Vers 8, nämlich Tugend, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottesfurcht, gute Liebe, Liebe zu allen Menschen, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus ist das, wonach wir am allermeisten streben sollten. Denn in ihr wird uns Gnade und Friede zuteil, wird in Vers 2 gesagt. Und von Vers 9 fährt er weiter, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Es handelt sich hier um eine Art Kurzsichtigkeit, für die nicht der Optiker zuständig ist. Ich würde es so deuten, wir begnügen uns, unser Tun aus irdisch-zeitlicher Sicht zu beurteilen, anstatt aus himmlisch-ewiger Sicht. Und da mag manches vorteilhaft erscheinen aus irdischer Sicht, ja, was in Wirklichkeit aber doch Verlust bedeutet. Das ist gemeint mit Kurzsichtigkeit. Darum, meine Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen, denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Was hat Petrus wohl gemeint, wenn er sagt, dass wir unsere Berufung und Auserwählung festmachen sollen? Nun, ich glaube, in Römer 8, 29 die Antwort gefunden zu haben. Da heißt es, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Unsere Erwählung und Berufung ist, dass Jesus Christus, sein Bild an uns sichtbar wird. Dass wir seinem Bild gleichgestaltet werden. Das ist es eigentlich. Wenn mir das dauernd vor Augen wäre, dann könnte das eine ständige Motivation sein, diese wertvollen göttlichen Ressourcen von den Menschen auch zur Geltung zu bringen. Zur Gottes Ehre. Und das Wort reichlich gewährt werden deutet nicht an, dass es vielleicht jemand geben könnte, dem die Rettung nicht gewährt wird, sondern es bezieht sich auf die Art und Weise, wie er gerettet wird. Das erste ist ja schon entschieden, nämlich, dass er gerettet wird, ist schon klar. Das zweite, wie er gerettet wird, das ist noch nicht entschieden. Es schließt die Möglichkeit ein, dass wir vor dem Richterstuhl Gottes wenig an Frucht vorzuweisen haben. Und das ist schade und wäre schade, wenn jemand, 1. Korinther 3, 14, wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen, wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wir wollen doch nicht wie durchs Feuer hindurch gerettet werden, oder? Nach dem Motto, Hauptsache ich bin gerettet, alles andere ist doch wurscht. Nein, das kann doch nicht die Meinung sein. Nie und nimmer. Lasst uns, liebe Geschwister, immer vor Augen haben, dass es unserem Herrn Jesus unglaublich viel gekostet hat, uns zu erretten und mit all diesen Ressourcen für ein fruchtbares Christenleben auszustatten. Deswegen lassen wir es nicht zu, dass diese Ressourcen ungenutzt bleiben, dass wir in unserem Christenleben arm bleiben, obwohl wir in Wirklichkeit in Christus doch reich sind. Amen. Ja, wir wollen dir danken, Herr Jesus Christus, dass du diesem Mann Petrus, Herr, der doch eigentlich ein Fischer war und bestimmt kein intellektueller und besonders kluger Mann, aber dem du so viel Offenbarung geben konntest, Herr, dass wir heute wirklich uns sehr schwer tun, auch seine Gedanken nachzuvollziehen, all das, was du ihm an Erkenntnis geschenkt hast. Wir danken dir, Herr, weil das ist etwas, was du auch uns weitergeben möchtest. Und du möchtest, Herr, dass wir auch daraus lernen, Herr, und dass wir auch in unserem Leben die Konsequenzen auch ziehen, dass wir vor allem eines anstreben, Herr, dass doch dein Bild an uns und in unserem Leben mehr und mehr sichtbar werden kann. Wir danken dir, Herr, dass du das verheißen hast, dass es möglich ist und dass du uns alles dazu gegeben hast, was nötig ist. So hab Lob und Dank, Herr, dass du unser Herr und Retter bist. Amen.